Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe von Papierstau Podcast. 80 Jahre wäre Jörg Fauser, der wohl bekannteste Vertreter der deutschen Beatliteratur, dieser Tage alt geworden. Sein autofiktionaler Roman Rohstoff zählt zu den wichtigsten Werken der deutschen Nachkriegsliteratur. Seine Krimis wie Der Schneemann sind ebenfalls Genreklassiker. Nun ist die Fauser-Biografie Rebell im Cola-Hinterland, verfasst von Matthias Penzel und Ambros Weibel, in einer überarbeiteten und erweiterten Neuauflage erschienen. Und wir haben diese beiden Fauser-Experten zum Interview gebeten. Viel Spaß mit Matthias Penzel und Ambros Weibel, die uns nun einiges erzählen werden zu der Neuauflage der Fauser-Biografie Rebell im Cola-Hinterland. So, dann sage ich erstmal herzlich willkommen, Matthias Penzel und Ambros Weibel, hier bei uns im Podcast.
Hallo.
Wir reden über Jörg Fauser, einen großen Helden unserer kleinen Show. Aber bevor wir über den Mann selbst sprechen, natürlich erstmal die Frage: Was hat es mit dem Titel des Buches und dem Cola-Hinterland auf sich?
Als wir anfingen zu überlegen, oder Ambros hat es eigentlich initiiert, diese Biografie über Jörg Fauser zu schreiben, ist uns schnell aufgefallen, dass der ist geboren 1944 und gestorben 1987. Das heißt eigentlich so fast so wie die Zeit der geteilten, ne, West-Ostdeutschland, BRD. Und irgendwie ist es halt auch sein Leiden und Ackern und Machen, so ein bisschen so eine Biografie auch in einem anderen Umfeld, dem da der BRD zur Zeit von der Ost-West-Teilung, schwarz-weiße Welt, wo der halt komische Sachen irgendwie gedacht oder so origineller und andersartig gedacht und sich irgendwie betätigt hat als viele Leute. Deshalb fanden wir auch das Leben eigentlich an sich spannend. Und die BRD wurde sozusagen von manchen Leuten, auch Freunden von Fauser, eben so als so ein bisschen so wie 51. Staat der USA empfunden und bezeichnet. Und diese Bezeichnung Cola-Hinterland, das fanden wir irgendwie halt toll. Und das haben also Fauser hat das selber in Texten verwendet und sein so alliierter Freund Jürgen Ploog hat das verwendet. Und dass man halt hier, das war ja noch in den 60er Jahren, jetzt schweife ich schon ab.
Das macht nichts.
Da ist ja auch dieses sozusagen, die BRD wurde ja wirklich, das war ja auch mit Literatur und Hemingway und all das. Das ist ja alles viel, viel zeitversetzter überhaupt angekommen. Auch in Westdeutschland, manchmal dann so wie Hemingway oder so auch irgendwie in Ostdeutschland, also in der DDR. Aber mussten die Deutschen ja echt noch ein bisschen so gelockert und entschlackt werden. Und im Süden mit den Amerikanern und da im Grunde genommen afroamerikanischer Kultur, irgendwie in der Hemd offen, irgendwie bis zum Bauchnabel oder irgendwie die Turnschuhe Schnürsenkel, anders als im Norden, Achim Reichel, die Beats irgendwie und so weiter. Also das war eine total aufregende, verrückte Zeit, die gar nicht so sonst so, fanden wir, toll, cool irgendwie untersucht wurde. Und deshalb ist es schon so eine BRD-Geschichte irgendwie auch da halt, dieses, und wo da Fauser rumlief, weil es ein paar Leute halt gab, die fanden Jazz ganz früh ganz toll und dieses ganze angloamerikanische Kulturgut mit allem, was dazugehörte. Und Rebell fanden wir halt, weil also er hat ja das bei dem Marlon Brando auch, der war für ihn ein wichtiges Buch gewesen, ne, der versilberte Rebell. Und Rebellion ist ja sozusagen nicht zwingend mit der Maschinenpistole, aber es kann vielleicht auch mit Gewalt sein, kann aber auch vielleicht irgendwie nur mit Wortgewalt sein. Und so rebellieren ist vielleicht auch pubertär, aber irgendwie das fanden wir so auch so, also so ist eigentlich eine Geste, die man eigentlich auch, fand ich zum Beispiel bei Marlon Brando, der zu der Zeit vor 20 Jahren dann auch gerade gestorben war, kann man eigentlich auch noch als 80-Jähriger sein, rebellisch und verrückt mit seinen Sachen. Und revolutionär ist zum Beispiel was ganz anderes und Reformer ist auch was anderes und so weiter, weil das damit oft verwechselt wurde, von Kritikern auch, dass wir den als revolutionär bezeichnen oder dass wir das finden. Das haben wir aber nie gesagt, steht nirgendwo so im Buch.
Exklusivinformation. Aber jetzt haben Sie schon einiges angesprochen, was ja interessant an Fauser ist. Also sein Einfluss, der kommt von der amerikanischen Beatliteratur. Er war ein großer Bewunderer, so wie ich, von William Burroughs. Er hat einen riesengroßen Einfluss vom amerikanischen New Journalism und hat hier am literarischen Journalismus mitgewirkt. Er hat Einfluss aus dem Hardboiled-Bereich. Was ist in der Zusammenfassung jetzt für uns, für die heutige deutschsprachige Literatur, das Besondere an Fauser selbst und an seinem Einfluss auf die Autoren, die heute schreiben?
Das ist natürlich eine große Frage. Also was uns, glaube ich, beide nochmal jetzt auch bei der Neufassung der Biografie erstaunt hat, war dieser große Wille zum Netzwerken von Fauser. Also wir hatten Fauser so gedacht als Rebell, als Hardboy-Typ, als der große Einzelne sozusagen. Und das ist doch in der Recherche, wenn man an die ganzen Zeitschriftenprojekte und so weiter zum Beispiel denkt, ist es doch eine unheimliche Vernetzung, die da stattfindet von jungen Autorinnen und Autoren, Autorinnen auch, also explizit. Und was dann eigentlich das Besondere an Fauser ist, dass er sich radikal der Gegenwart zugewandt hat. Dass er nicht gesagt hat, ich muss hier irgendwie große Literatur fabrizieren, sondern er hat halt gesagt, das ist hier das Material, was hier vorliegt. Also wir sprechen jetzt sozusagen von der klassischen Fauser-Phase, die vielleicht so ab 74 folgende. Was ist hier los und wie stellt man diese Bundesrepublik, was ja Matthias auch gerade schon angesprochen hat, wie stellt man diese Bundesrepublik eigentlich dar? Ohne irgendwelche mythischen Überhebungen, ohne immer auf den Zweiten Weltkrieg, den Holocaust oder sonst was zu rekurrieren, sondern klar zu sagen, was passiert hier heute. Und dadurch, und das ist ja das Interessante, ist er eigentlich ein Klassiker geworden. Also nicht, indem er sich irgendwelchen literarischen Moden so sehr angeschlossen hätte, sondern indem er das Material verwendet hat, was da war. Und dadurch sind die Sachen merkwürdigerweise sehr lesbar. Also man kann ja mal probieren. Ich habe jetzt noch mal aus Neugierde versucht, den ersten Roman von Peter Handke zu lesen, Die Hornissen. Ich will mir da jetzt gar kein literarisches Urteil erlauben, weil das wäre gar nicht angebracht. Ich kann aber sagen, dass ich als jemand, der natürlich durch Fauser und ähnliche Lektüren geprägt ist, dass ich es einfach nicht schaffe, dieses Buch zu lesen. Und ich weiß, dass meine auch wirklich deutlich jüngeren Kolleginnen und Kollegen bei der Taz, dass die den Schneemann lesen können, dass die Rohstoff lesen können. Also das lesen können im Sinne von, man fängt das Buch an zu lesen und hört nicht auf. Nicht, dass einem alles gefällt, nicht, dass man sich mit allem identifizieren könnte, aber allein von dem Approach her ist das offensichtlich eine Literatur, die noch funktioniert. Wobei man natürlich nie weiß, wie lange das gilt. Also das bleibt abzuwarten.
Das weiß man ja irgendwie eigentlich bei allem immer nicht so ganz genau. Ne? Ich fand das immer sozusagen bei Mona Lisa ein tolles Beispiel. Wer genau kann uns erklären, was hier warum also so wirklich so bedeutsam ist? Und zugleich gibt es ja immer auch dann noch neue Meisterwerke. Das merkt ja jeder in seiner Bibliothek zu Hause auch. Da irgendwie müssen auch ein paar alte dann wieder über Bord fallen. Aber so richtig gerecht oder so ist es nicht. Man kann es nur halt dann im Nachhinein so ungefähr versuchen zu erklären. Und bei ihm denke ich, ist so ein bisschen auch so wie, das hatte glaube ich mal auch hier Anna-Katharina Hahn, die hat das gesagt, dass so wie auch Fontane oder auch bei Fallada, dass dann mit den Bonzen und sonst wie gegen diesen Bauernaufstand, also wie fast, wenn die Leute fast so wie journalistisch irgendwie schreiben, voll in der Zeit drin und nicht, wie man das sehr doll probierte nach 1945 und auch viele GegenwartsschriftstellerInnen, dass man zeitlose Meisterwerke macht und einfach was im Moment einen irgendwie total und alle bewegt. Das hat dann komischerweise irgendwie, überlebt das die Zeit, auch im Grunde Shakespeare, das sind ja auch irgendwie so zeitgenössische irgendwie Aufnahmen von wie sich Könige aufführen oder nicht. Das hat dann komischerweise dann doch was Zeitloseres und erhält irgendwie manchmal länger, offenbar. Das ist so ein komisches Paradox, denke ich manchmal. Aber wie und warum was relevant bleibt oder nicht oder auch dann doch wieder in Mode kommt, weil es doch irgendwie so aussieht, als wäre es ganz prophetisch gewesen. Dass dann, ich glaube, da hat er sich auch keine Gedanken zu gemacht und auch deshalb einfach diese Haltung, das finde ich jetzt wichtig. Sowas, das ist immer auch wertvoll zwischen den Zeilen letzten Endes bei jeder Kunst.
Das ist wahnsinnig faszinierend, weil er eben den Beat nach Deutschland gebracht hat. Und das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, das kann man ja auch weiterführen in der Popliteratur, wo ja viele Bewunderer von ihm tätig sind. Vorneweg natürlich Stuckrad Barre, klar. Aber diese Direktheit ist auch in den frühen Werken von Krach zu finden. Und das ist sehr, sehr spannend, wie sich das auch künftig, genau wie Sie sagen, wie sich das entwickeln wird, wie das die Leute in 20, 30 Jahren lesen werden. Was mich auch fasziniert an Fauser, und das wird ja auch in Ihrem Buch sehr klar herausgestellt, ist, dass er ein so komplexer und widersprüchlicher Mann war. Er war ein Junkie, er war ein Unternehmer, er war ein SPD-Mitglied, das mit der Linken ganz hart ins Gericht gegangen ist. Diese Widersprüchlichkeiten, wie schlagen die sich im Werk von Fauser nieder?
Also ich würde mal sagen, in komplexen Figuren, also im Versuch, immer komplexere Figuren zu schaffen, beziehungsweise in dem Versuch, Figuren erst dann zu schaffen, wenn es sie real auch gibt. Das ist ja dann besonders interessant, wenn man über die Frauenfiguren bei Fauser nachdenkt, wo wir sehen, was wir auch in dem Buch zum Teil abgebildet haben, wie er mit einer Dichterin wie Ingeborg Middendorf, die immer noch lebt und immer noch aktiv ist und die auch bei unserer Präsentation in der Taz als Gast dabei war, wenn man sieht, wie er sie schriftlich ermuntert, weiterzuschreiben, ihre Themen zu behandeln. Und dann kommt er aber in den 80er Jahren, begegnet er nochmal ganz anderen Frauengestalten, die so im Managementbereich tätig sind. Also die Redaktionen leiten, die Macht haben, die Budgets haben. Die versucht er dann eben auch darzustellen. Also der Fauser hatte einen unheimlich reichen kulturellen Kosmos mitbekommen von seinen Eltern und auch so als lesendes Einzel- und Wunderkind und Schreibendes, Machendes und ein bisschen Stubenhockerisches. Und das prallt dann sozusagen auf das Material, das wird ja gerade diskutiert, ob man Material sagen darf, Menschen, also das Menschenmaterial, was sich ihm so bietet in der Realität. Und da würde ich vielleicht noch kurz die Anmerkung machen, dass man natürlich bei Fause einmal aufpassen muss, der Mann ist Mitte 40, ist sein Werk abgebrochen, aber nicht vollendet.
Das fängt eigentlich erst an, ne?
Das fängt vielleicht in gewisser Weise gerade erst an. Und insofern muss man immer ein bisschen aufpassen, wo man eigentlich sagt, das ist jetzt der Höhepunkt oder das ist das Prägende von Fauser. Wir wissen das nicht, weil eine seiner anderen Dinge, die ihn auf jeden Fall auszeichnen, ist, dass er so unheimlich fleißig war und so unheimlich arbeitswütig und so weiter wollte und sich nicht zufrieden geben wollte. Ich meine, der Mann hat gut verdient bei einer Zeitschrift wie Transatlantik. Ihn hat jetzt niemand gezwungen, dass er sich nochmal hinsetzt und von null auf einen neuen Roman schreibt. Das war schon sein inneres Bedürfnis, wie auch seine Mutter übrigens immer sagte. Das war ihm ein inneres Bedürfnis, die künstlerische Arbeit.
Deshalb ist es zum Beispiel auch lustig bei den sozusagen Labels, die es da ja viel für ihn gibt, so der deutsche Raymond Chandler. Also die Krimis, mit denen war er eigentlich durch. Und genauso der deutsche Bukowski, mit dem Bukowski war er noch viel, viel schneller auch durch eigentlich. Das kann man wirklich ganz genau sehen, wann er über den geschrieben hat, ganz, ganz viel. Und dann aber auch ganz schnell irgendwie eigentlich, merkt man in dem Briefband an Karl Weiß noch, das Interesse eigentlich verloren. Dazu so Filmarbeit mit Bukowski und so, das hat ihn schon überhaupt gar nicht mehr interessiert. Das war eine ganz, eigentlich, weiß nicht wie viele Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, aber eine wirklich kurze Phase. Und das bleibt so als Label so irgendwie, bleibt das, aber eigentlich ist das irgendwie, wird das nicht dem gerecht, was wirklich er gemacht hat. Und dagegen Ende der fängt er auch an, ganz andere Literaturen, immer noch auch viele Amerikaner, ganz andere Literaturen wirklich auch zu lesen, halt nur wie Bruce Chatwin, kein Amerikaner, und Robert Stone und hier William Kennedy, den Unterbauch der USA sozusagen, was da alles so mit im Schatten von Vietnam oder so halt irgendwie schiefläuft, so eine ganz andere Sorte Rebellen oder Gesellschaftskritik oder sonst wie, so eine ganz andere Literatur wirklich, als das, was er vorher so als so Leitkanon irgendwie mit sich rumgetragen hat. Deshalb mit 43, da fängt vieles an. Und ob dann dieses Buch, was da viel größer angelegt war, gelungen oder nicht gelungen wäre, ob Schneemann gelungen ist oder nicht gelungen, das spielt ja auch gar keine Rolle sozusagen. Kann man so oder so sehen oder bewerten kann es jeder für sich. Aber ich denke auch, dass da also das ist so ein Teil des Komplexen. Und das sind nicht so Riesenbrüche, sondern so Häutungen eher auch, denke ich, ne? Dass er so halt da mit diesem Bukowski-Sachen eine Zeit lang, also fast eine ziemlich klar abzugrenzende Zeit, mit Cut-Up experimentell oder die Krimis und dann, genau.
Ich möchte noch kurz auf das zurückkommen, was Sie eben angesprochen haben, Herr Weibel, nämlich Fauser und die Frauen. Ich habe letztens mit Rocco Schamoni gesprochen über seinen neuen autofiktionalen Roman Pudelskern, der auch was sehr Beat, Pop-Literarisches hat, sehr viel Straße, sehr viel Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich von Fauser inspiriert fühlt. Und er sagte eigentlich nicht, das wäre ihm zu viel dicke Eier. Und die hätten ja damals in Hamburg, als sie junge Punks waren, eher Eier abschneiden wollen. Deswegen hätte er das Gefühl, dass aus dieser literarischen Bubble ihm Hubert Fichte viel, viel näher steht. Man kann Hamburg. Jetzt einiges Kritisches sagen über Fauser und sein Frauenbild. Das mache ich aber nicht selber. Da frage ich lieber Sie, wie Sie das einschätzen würden.
Ich würde doch schnell gerne sagen, aus demselben Umfeld wie Rocco Schamoni ist ja auch George Cameron und der hat ja so experimentelle Sachen mit Fauser darin auch verwurstet und irgendwie auch gemacht. Also es ist schon, dass sie das dann wohl auch teilweise zumindest gelesen haben.
Oh, bestimmt, gelesen hat er es sicher.
Ja, und aber vielleicht will Ambros noch mehr zu den Frauen sagen.
Ja, immer. Also das ist bei Fauser im Werk, sei es im Werk, also von einem lyrischen Ich oder einem Ich, was wir mit Fauser identifizieren können, abstoßende Äußerungen gibt oder Beschreibungen. Ich glaube, das ist unwidersprochen, auch in Hinsicht übrigens auf homophobe Äußerungen. Das ist zum Teil bestimmt einem Zeitgeist geschuldet. Also auch die 68er, wenn ich mich mit meinen älteren Kollegen in der Taz unterhalte, die das zum Teil noch mitbekommen haben, jetzt nicht so cis sind, die sagen halt klar, also die 68er hatten einfach überhaupt keinen Blick dafür, über Geschlechterdifferenzen und so weiter. Nicht umsonst wurden dann irgendwann die Tomaten auf sie geschmissen, ne? Der berühmte Helke Sander-Rede und so weiter, deren Bruder mit Fauser bekannt war. So, also das ist das eine. Und dann gibt es diese sehr starken Frauenfiguren in Fausers Leben, seine Mutter, Nadine Miller, seine sozusagen große Urliebe. Dann gibt es in den 70er Jahren eine durchaus eben vorhandene Korrespondenz mit Dichterinnen, die einfach auf einem handwerklichen, kollegialen Verhältnis basiert. Also da können wir jetzt nicht sagen, dass er irgendwie irgendwelche, dass da irgendwelche abwertenden oder sonst wie Macho-Äußerungen gäbe. Dann gibt es diese Bukowski-Phase, wo eben immer der eine, der einsame Joe auf dem Bett sitzt und die Bierflasche aufmacht und so. Und dann, das gibt es auch. Dann gibt es seine Frau, mit der er eine auf jeden Fall komplexe Beziehung hatte. Aber ich sehe sie noch vor mir, wie sie mit mir in München sitzt beim Mittagessen und sagt, das war einfach ein toller Mann, nachdem sie alles Mögliche erzählt hat, was nicht so toll war, aber es war einfach ein toller Mann. Und das bezog sich jetzt nicht nur darauf, dass er sehr gut aussah oder sonst wie, sondern ein toller Mann, der ein toller Partner auch.
Ja, die Frau Middendorf, ne, die sagte halt Takt, hat irgendwie Takt.
Genau, er war elegant, er roch gut, er brachte Blumen mit, er war jemand, der sich zu inszenieren wusste. Er war bestimmt auch so, ich hoffe, mein Französisch, wenn man das so sagt, er war bestimmt ein Homme à femme, falls man das so sagt, sonst bitte rausschneiden. Also er war schon ein Mensch, der bestimmt viele Beziehungen hatte. Naja, und so kann man das, muss man das vielleicht auch nebeneinander stehen lassen. Also unser Interesse ist es nicht, jetzt Fauser sozusagen in eine feministische Avantgarde-Haltung zu ziehen, wo er bestimmt nicht in allen seinen Phasen des Lebens hingehört. Das fänden wir auch langweilig, sondern wir haben halt versucht, das so weit darzustellen, wie das sein Werk und die Leute, die uns was über ihn erzählt haben, hergibt.
Cooler Hinterland ist ja jetzt nicht das erste Mal erschienen, es wird zum zweiten Mal aufgelegt, ist aber der große Standard für Fauser-Biografien. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen, dass Fauser einer der Autoren ist, die aus dem Underground kommen, die sich da auch wohlfühlen, die sich auch gerne als, da wird schon mit dem Kopf geschüttelt, ich bin gespannt, was gleich kommt, die aber eigentlich aufgrund ihrer Bedeutung in den Kanon der deutschen Literatur gehören, aber aus meiner Sicht ungerechtfertigt, dann noch nicht so stark vorkommen, auch wenn man auf Schullehrpläne und so weiter guckt, wie andere Autoren. Er ist immer so ein bisschen in der Mitte, auf dem schmalen Grat zwischen Underground und Kanon. Herr Penzel, Sie haben gerade schon so mit dem Kopf, den Kopf hin und her bewegt. Glauben Sie, Fausers Ziel war es, weil er ja auch so ehrgeizig und fleißig war, in diesem Kanon vorne mitzuspielen?
Also ich denke, in den Kanon gehört er auf jeden Fall. Ich glaube, Rohstoff ist auch da schon wie fast angekommen. Also das war sogar, ich glaube, bevor unsere erste Version der Biografie, Halb so dick, bevor die vor 20 Jahren erschienen ist, war das da auch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ne? 50 bedeutsame Nachkriegsbücher. Da war Rohstoff auch schon dabei. Aber ich denke, das macht auf jeden Fall seinen Appeal auch aus für sehr viele Leute eben. Ne? Dass er anders als Brinkmann, der irgendwie bei WDR und Kiepenheuer und Witsch also voll drin war und gleichzeitig noch beim Merz Verlag oder Melzer Verlag zunächst und dann Merz und so weiter da rumgewuselt hat, der da irgendwie besser verdraht und vernetzt war oder also mit einem Fuß im Establishment oder auch Handke sowieso, aber auch am Fichte hatte ja auch irgendwie, wo war der, bei Rowohlt war der gleich, weiß nicht mehr genau auswendig, und Wondratschek hatte gleich den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Ja, ne? Jedenfalls, die waren also sozusagen als neue junge Wilde, waren die schnell irgendwie, also im Spiegel und in der Zeit und so weiter, wurden die voll ernst genommen und besprochen irgendwie. Und der Fauser hat da halt dann noch in so auf Matrizen gedruckten irgendwie Fanzines irgendwie komisches, schräges Zeugs irgendwie veröffentlicht. Und dann weiten Weg gegangen über sowas wie so den neuen, ganz kleinen Verlag Maro, ne? So ein Mannbetrieb, Student, noch als er anfing, das irgendwie zu drucken und zu machen. Und so dann über halt Rogner und Bernhard zu Ullstein, zu Hoffmann und Campe. Und das ist deshalb für jeden Nachwuchsautor oder Autorin irgendwie auch toll. Jemand, der so wirklich sich so wie die allermeisten von uns, kein richtiges verdrahtetes Netz und keine Beziehungen irgendwie eben in den Hörfunk oder sonst wie und trotzdem sich da hochackert. Und zugleich gab es bei ihm allerdings irgendwie auch irgendwie in der Familie, gab es schon auch Leute, die haben irgendwie dabei Radio Free Europe gearbeitet und was weiß ich, bei allen möglichen Sachen und so. Und manche solche Sachen, die hat er dann auch eben auch die Beziehungen mitgenommen, um dann da ein bisschen auch Geld zu verdienen. Aber generell da richtig sich einrichten, das wollte er auch irgendwie nicht. Da war dann so die Integrität irgendwie was, was irgendwie in der Familie wahrscheinlich auch ihm sozusagen eingeimpft wurde. Und in den Kanon sonst, ob er reingehört oder nicht reingehört. Manche denken auch, dass er das nicht gewollt hätte. Und andere sagen, das hätte er schon gewollt und auch und so. Also wie auch immer. Und aber auch da, finde ich, ist die Dynamik ja sowieso, wie das kann man, so wie auch bei Bestsellern, man kann das im Nachhinein manchmal so ein bisschen so analysieren und erklären, welche verschiedenen Kräfte da irgendwie wirken, weswegen irgendwelche Sachen da eben so passieren oder nicht. Er wollte halt, da gibt es ja auch so ein Gedicht, wo das vorkommt. Ne? Ich glaube, ein Dichter, der irgendwie nicht gelesen wird, ist eine pathetische Figur oder so. Ist das in einem Gedicht oder ist das in einem Artikel gewesen?
Ich glaube, das sagt er in der Fernsehsendung mit Jürgen Karasek. Dass er ein Schriftsteller, der nicht gelesen wird, dementsprechend auch nicht verlegt wird und so weiter, den hält er für eine pathetische Figur. Genau.
Ja. Und deshalb glaube ich auch, so als Kategorie ist das irgendwie, was ihn interessiert hat, dass er irgendwie gelesen wird und Leute vielleicht sich auch ärgern darüber, aber trotzdem es lesen, weil sie es trotzdem spannend genug finden und jetzt nicht nur als Mode sozusagen im Regal landen. Oder das fand ich immer bei Günter Grass, das schenkt man sich dann zu Weihnachten, wenn ein neues Buch erscheint, aber dass es kein Mensch lesen tut, den Verdacht hatte ich immer. Und als er gestanden hat in seinem Zwiebelbuch, dass er irgendwie bei der Waffen-SS war, hat das ja auch kein Rezensent bemerkt. Also niemand hat es bemerkt und irgendwie irgendwas dann ein Fass aufgemacht, sondern er selber hat dann nochmal ein Jahr später nach der Veröffentlichung das gesagt. Und dann war irgendwie, ach Gott, aber daran sieht man, selbst die Rezensenten haben das nicht gelesen. Kein Mensch hat es gelesen. Und nur das Label Fauser, geil, kaufe ich oder so, das hätte ihn auch nicht interessiert, denke ich. Und deshalb, ob er im Kanon ankommt oder nicht Kanon, ob er in der Schule gelesen wird oder nicht und ob das so wie schrecklich wäre oder ob es toll wäre und so, weiß ich nicht, da kann so jeder seine eigene Meinung zu haben. Ich habe da keine richtige Meinung zum Grunde genommen. Ich denke, ich würde sehr gerne gekauft werden, ohne dass es die Leute lesen, wenn das einfach so ist, dass man dann sich ein dickes Auto und eine Insel kaufen kann. Hey! Aber da war er irgendwie sozusagen ehrenhafter. Haha.
Ja, also die Kommentare, die hier heute fallen zu Handke und Grass, mit denen ist man bei uns im Podcast genau richtig Daumen hoch. Das ist voll unsere Linie. Gerade wurde schon angesprochen, das Buch ist jetzt viel dicker als vorher. Also ich bin schön in die Bibliothek gegangen, als es noch keine Fahne gab von dem Buch und habe mir die Erstversion geholt, habe die durchgelesen, dann hat mir der Verlag die neue Version geschickt. Ich dachte, was ist denn hier eskaliert? Wo kommt denn dieses ganze spannende neue Material in der Neuauflage her? War das alles noch in der Schublade oder wurde das jetzt nachrecherchiert?
Die Sachen aus Einleitung, die waren noch in der Schublade, teilweise. Und vieles ist aber seither auch passiert, ne? Also weil der Alexander Verlag dann eben die zweite Werkausgabe gemacht hatte, hatte der auch also parallel eben auch Übersetzungen verkauft. Zunächst von Schneemann, was eben das erfolgreichste Buch war, wohl wegen der Verfilmung, und dann von Rohstoff. Die gibt es also auf Katalanisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Niederländisch. Türkisch gibt es Rohstoff auch und so weiter. Also da ist sozusagen so die Wirkung von Fauser internationalisiert worden. Also das ist, fanden wir irgendwie auch bedeutend. Und zugleich ist er halt auch hier sozusagen im Feuilleton und so im Literaturbetrieb nochmal ein bisschen auch durch die Biografie und dann Alexander Verlags Ausgabe in 9 Bänden eben nochmal anders rezipiert worden. Auch dieser Journalismusband mit 1400 noch was Seiten, wo man merkt, da hat er echt also irgendwie nicht nur sehr viel geschrieben, sondern auch wirklich sehr vielseitig und ist ja eben wirklich viel mehr als nur der Typ, der da Bukowski mal für ein Playboy interviewt hatte als Journalist oder so. Und deshalb hat sich da ein Zuge von diesen Entwicklungen eine andere Rezeption irgendwie ergeben und wir haben immer noch weiter Leute getroffen irgendwie. Ne? Wir hatten vorher sehr intensiv ein Jahr gearbeitet und jetzt haben wir sozusagen halb intensiv 20 Jahre noch weitergearbeitet. Und das wusste, also hatten wir aber, ich hatte das irgendwie, also ich glaube, wir beide haben, weil wir haben auch gedacht, ja, das machen wir so ne, schnell, aber das war deshalb echt eine unheimliche Ackerei. Wir haben praktisch nur gestrichen und deshalb ist es jetzt doppelt so dick. Sonst wäre es irgendwie eine 8-bändige Biografie geworden.
Das war auch keine Beschwerde. Fauser-Biografien können gar nicht dick genug sein.
Genau, also das ist vielleicht auch so ein Punkt. Wir wollten es halt, wir schreiben wahrscheinlich keine Fauser-Biografie mehr in diesem Leben. Wir wollten es schon gründlich machen und haben uns zumindest bemüht. Wir haben noch ein paar Leute gefunden, die Wesentliches zu sagen hatten. Die schon erwähnte Ingeborg Middendorf oder Thomas Kirn, ein Jugendfreund von Fauser, der dann später Polizeireporter bei der FAZ war. Wir haben natürlich die Dokumente, den Nachlass jetzt sichten können, den es vor 20 Jahren zugänglich war in Marbach. Und das war natürlich schon, da waren wir auch ein paar Tage, das war schon auch ein Riesenbrocken, das durchzuackern. Es gibt ja auch noch Briefe, die irgendwo liegen, also man könnte das schon noch weitermachen. Und insofern war es jetzt überhaupt nicht unsere Absicht, das jetzt irgendwie so aufzublasen oder so, sondern wir haben halt geschrieben und gemacht und dann haben wir das irgendwann abgegeben, auch mit der, jetzt schauen wir mal, was der Diogenes Verlag sagt. Aber der Diogenes Verlag hatte, glaube ich, also unsere Lektorin Martha Schuchnecht hatte eben auch diesen Willen, also wenn wir es jetzt nochmal machen, dann machen wir es halt, machen wir es richtig. Und wenn uns das gelungen ist, das wäre ja schon mal was.
Auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, Diogenes hat mit der neuen Gesamtausgabe von Fauser auch einiges getan und schon über die Jahre, jetzt nicht nur zu diesem Jubiläum, um die Sichtbarkeit aufrechtzuerhalten, weiter zu erhöhen, hat an den Autor geglaubt und an die Relevanz des Autors. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut über die Neuauflage und Sie sagten jetzt, wir schreiben keine Fauser-Biografie mehr, aber eingangs haben wir darüber gesprochen, wie die Wahrnehmung sich auch über die Zeit wandelt und der Einfluss. Also ich warte auf die dritte überarbeitete Neuauflage in so 20 Jahren, dann klingele ich nochmal durch, dann sprechen wir nochmal über Fauser und was er dann bedeutet für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur.
Super. Sehr gerne. wenn wir dann noch da sind, ja, wer weiß.
Wir halten alle durch. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank.
Super, vielen Dank auch.
Wir danken, sehr gerne.